Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Auch Tiere trinken regelmäßig Alkohol und das offenbar nicht so selten und unbeabsichtigt, wie bisher gedacht wurde. Ein Forschungsteam argumentiert im Fachjournal Trends in Ecology and Evolution, dass Ethanol seit 100 Millionen Jahren in der Natur vorkommt. Ethanol entsteht, wenn zuckerhaltige Früchte oder Nektar fermentieren und wird so von vielen Tieren konsumiert, die sich genau davon ernähren. Meist ist der Gehalt mit 1-2% nicht sehr hoch, in tropischen Regionen können es aber auch bis zu 10% sein. Die Forschenden vermuten, dass manche Affen sogar praktisch aus Geselligkeit trinken, also Alkoholfolgen für ihr Sozialverhalten hat. Meistens ist es aber wohl so, dass viele Tiere vergorene Früchte nicht wegen, sondern trotz des Alkohols fressen, weil es ihnen am Ende um die Nahrung geht. Alkohol könnte auch eine Spur zu guten Nahrungsquellen legen. Der Ethanol könnte Tieren den Hinweis darauf liefern, dass es nährstoffreiche Nahrung gibt, weil für den Ethanol Zucker umgewandelt wurde. Bei den meisten Tieren wirkt sich der Alkohol auf den Körper aus. Eine Ausnahme bildet nur die orientalische Hornisse. Die Erderwärmung wirkt sich weltweit immer stärker auf die Gesundheit der Menschen aus. Ein großes internationales Forschungsteam schreibt im Fachjournal The Lancet, dass dadurch Gesundheitsrisiken in verschiedenen Bereichen verstärkt werden. Weil Extremwetter Ernten vernichten, haben viel mehr Menschen als früher weniger zu essen. Durch die veränderten Temperaturen erobern tödliche Erreger neue Gebiete. So gab es letztes Jahr beispielsweise eine Rekordzahl an Dengue-Erkrankungen. Das Fieber wird durch Mücken übertragen. Außerdem nimmt die Zahl der hitzebedingten Todesfälle zu. Im Vergleich zu den 90er Jahren ist die Anzahl bei den über 65-Jährigen um über 160% gestiegen. Die Fachleute messen die Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel anhand von 15 Indikatoren. 10 davon erreichten dabei letztes Jahr Rekordwerte. Das Forschungsteam fordert deshalb, das Geld, mit dem aktuell noch fossile Brennstoffe finanziert werden, umzuwidmen, um einen schnellen und fairen Übergang zu einer treibhausgasfreien Wirtschaft zu ermöglichen. Bei Platzangst in einen engen Aufzug steigen oder bei einer Spinnenphobie genau dieses Tier auf die Hand nehmen, für Betroffene ist das kaum vorstellbar. Dabei ist die sogenannte Expositionstherapie, in der genau das passiert, eine der wirksamsten Behandlungen so einer Phobie. Das Problem, sie löst in den Betroffenen oft so viel Stress aus, dass sie die Therapie abbrechen. Aber auch ein nicht so harter Ansatz kann schon helfen, schreiben zwei Psychologen in einer Übersichtsarbeit im Psychological Bulletin. Nämlich, wenn die Bilder des angstauslösenden Objekts nur so kurz gezeigt werden, dass sie unter der Wahrnehmungsschwelle bleiben. Oder wenn die Betroffenen Dinge zu sehen bekommen, die dem Angstauslöser erstmal nur ähnlich sehen. In den Experimenten hatten die Teilnehmenden nach dieser Behandlung weniger Furcht vor dem Auslöser ihrer Phobie. Sie waren aber auch weniger mutig, sich der angstauslösenden Situation in der Realität zu stellen, als es bei der Therapie mit dem direkten Kontakt in der Regel der Fall ist. Phytoplankton, also winzige Meeresalgen, sind die Grundlage aller Nahrungsnetze in den Weltmeeren. Außerdem bindet es durch Photosynthese große Mengen CO2. Die kleinen Algen sind also wichtig, aber wie viel Phytoplankton gibt es in den Ozeanen? Bisher wurde die Menge mithilfe von Satellitendaten geschätzt. Für eine Studie im Fachjournal PNAS haben zwei kanadische Forschende jetzt außerdem Messungen von rund 4000 Tauchbojen ausgewertet. Sie kommen zu dem Schluss, dass es rund 314 Millionen Tonnen Phytoplankton-Biomasse in den Ozeanen gibt und damit etwa doppelt so viel, wie von den Satellitendaten bisher erfasst wurde. Das liegt daran, dass der Großteil in tieferen Wasserschichten versteckt ist und damit für die Satellitenmessung nicht zugänglich. Entsprechend konnte damit auch die saisonale Entwicklung der Meeresalgenblüten bisher nicht korrekt wiedergegeben werden. Die Forschenden sagen, dass in Zukunft die Satellitendaten mit den Bojenmessungen kombiniert werden sollten, um die langfristige Entwicklung des Phytoplanktons besser zu verstehen. Wer nur mal schnell was auf Wikipedia nachschlägt, klickt sich dann oft zu weiteren Artikeln durch. Dabei gibt es offenbar verschiedene Arten, der eigenen Neugier nachzugehen. Das zeigt eine Studie im Fachjournal Science Advances. Für die hat ein Forschungsteam das Suchverhalten von fast 500.000 Nutzerinnen und Nutzern der Wikipedia-App in 50 Ländern ausgewertet. Dabei fanden die Forschenden mindestens drei verschiedene Typen. Erstens den Jäger, der gezielt nach Antworten sucht. Zweitens einen Typen, der überall seine Nase reinsteckt, wo er spannende neue Infos vermutet. Und drittens den Tänzer, der neue kreative Wege sucht, um eigentlich getrennte Wissensbereiche für einen Moment zu verknüpfen. Die Forschenden schreiben, dass ihre Analyse dabei helfen könnte, Wikipedia und ähnliche Angebote für verschiedene Neugiertypen zu verbessern und auch generell das Lernen. Die Wettelrobbe lebt in der Antarktis, weiter südlich als jedes andere Säugetier auf der Welt. Und sie ist offenbar ein ziemlich schlauer Jäger. Die Robben sind außergewöhnliche Taucher. Sie kommen mehr als 900 Meter tief und können länger als 90 Minuten unter Wasser bleiben. Bei der Nahrungssuche sind sie laut einer Studie im Fachmagazin Communications Biology besonders geschickt beim Timing. Ihre tiefsten und längsten Tauchgänge unternehmen die Wettelrobben früher am Tag und nicht zur Hauptnahrungssuchzeit am Mittag. Der Grund: Die extremen Tauchgänge brauchen eine längere Erholungszeit. Das wäre mitten am Tag, wenn es am hellsten ist und Beutetiere leicht zu sehen sind, ungünstig. Würden die Wettelrobben ausgerechnet dann lange ausruhen, würden sie die besten Jagdgelegenheiten verpassen. Die Forschenden hatten fast 60 Robben mit Sendern überwacht. Es zeigte sich, dass die Robben strategische Entscheidungen treffen. Die Forschenden vermuten, dass sich andere Tiere in der Region ähnlich verhalten, zum Beispiel Kaiserpinguine.
Deutschlandfunk Nova.